Céline.
Christoph.
Bevor wir anfangen, dieser Hinweis. Auch in dieser Ausgabe, bereits Ausgabe Nummer 35, hier der herzliche und große Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder großen Spende unterstützen.
Ganz einfach, indem Sie auf unsere Webseite gehen und dort den Button Unterstützen anklicken. Und wenn es nicht geht, wir haben manchmal technische Probleme, einfach den Refresh-Button anklicken.
Refresh drücken und dann geht's. Ja, und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie einfach es ist, grün zu sein und die Welt zu retten. Ich muss ein bisschen lachen, wenn ich das hier so formuliere, Céline.
Ja, oder wir reden darüber, wie es eben nicht ganz so einfach ist. Wir sprechen über Greenwashing. Darüber, wie uns Glauben gemacht wird, die Welt retten zu können, indem wir dieses eine T-Shirt kaufen, dieses eine Waschmittel oder dieses eine Auto.
Dieses eine Produkt, das vorgibt, eben ganz besonders grün zu sein. Wir sprechen darüber auch mit der Ökonomin Irmi Seidel. Wir sprechen mit ihr darüber, ob die Wirtschaft wirklich so grün ist, wie sie uns glauben lässt. Und wir sprechen mit ihr auch darüber, wie sich unser Wirtschaftssystem ändern muss. In Treibhaus, dem Klimapodcast,
mit Céline Elber
und Christoph Keller.
Und wir beginnen mit einer kleinen Geschichte.
Ja, die kleine Geschichte, die beginnt damit, dass ich ab und zu am Kiosk, obwohl ich das wirklich sehr ungern tue, eine Flasche Mineralwasser kaufe und feststelle, dass ich in letzter Zeit immer eine grüne Flasche eines Bündner Mineralwasserproduzenten kaufe.
Du hast sie gekauft, weil die Flasche grün ist?
Nein, ich habe sie nicht gekauft, weil die Flasche grün ist, sondern ich habe sie gekauft, weil auf der Etikette steht, dieses Produkt sei klimaneutral. Es steht auf den grünen Flaschen dieses Bündner Mineralwasserherstellers klimaneutral von der Quelle bis zu dir.
Klimafreundlich leben bedeutet für mich, bei einem lokalen Unternehmen zu arbeiten, das Wert auf Nachhaltigkeit legt.
Und das hat mir ein etwas besseres Gefühl gegeben, wenn ich ein Mineralwasser gekauft habe, zumal dieser Bündner Mineralwasserhersteller, das habe ich nachher erfahren, im Jahr 2018, also das ist schon eine Weile her, die Zertifizierung zum ersten klimaneutralen Mineralwasser der Schweiz erhielt.
Ja, nicht schlecht, aber dann hat es dich doch interessiert, ob das so stimmt.
Genau, und dann habe ich ein bisschen zu recherchieren begonnen und das wären jetzt so die Ergebnisse meiner Recherchen. Zuerst mal die guten Nachrichten. Ja, der Bündner Mineralwasserhersteller tut etwas gegen die Klimabelastung. Er will bis 2030 gegenüber 2016 die Emissionen um 30% senken. Wie tut er das? Die Flaschen sollen mit der Bahn transportiert werden, vermehrt statt mit dem Lastwagen. Die PET-Verpackungen werden zu 100% rezykliert. Die Produktion läuft mit erneuerbaren Energien und bald einmal soll die Fabrikation in diesem Bündner Tal ans Fernwärmenetz der Gemeinde angeschlossen werden. Man bezieht den Sprudel, also das CO2 für das Mineralwasser, aus der Luft, nämlich von der Firma Climeworks, die CO2 aus der Luft absorbiert, mit dem Pilotprojekt in der Nähe von Zürich. Genauer gesagt steht diese Pilotanlage bei der Kehrichtverbrennungsanlage in Hinwil und dort bezieht man eben dieses CO2 aus der Luft. Dann weiter, Lastwagen und Lieferwagen sollen demnächst mit erneuerbaren Energien angetrieben werden.
Ja, und das klingt ja alles super, aber 30% weniger von wie viel? Und was ist mit den restlichen 70%?
Ja, kommen wir zuerst zu den wie viel. Ich habe beim Bündner Mineralwasserhersteller angefragt, wie viel Tonnen CO2 denn eigentlich pro Jahr emittiert werden. Ich habe leider keine Antwort darauf gekriegt, trotz zweifachem Nachfragen. Ja, und was ist mit den restlichen 70%? Dieser Rest wird eben kompensiert, und zwar über Klimaprojekte im Ausland und im Inland. Es heißt auf der Webseite, ich zitiere, Klimaneutralität wird erreicht, wenn die CO2-Emissionen auf ein Minimum reduziert und restliche CO2-Emissionen mit Klimaschutzmaßnahmen kompensiert werden. Also diese restliche sind immerhin 70%.
Ja, und jetzt wird es schwierig.
Sind wir bei einem Schwierigen.
Ja, über Kompensationsgeschäfte haben wir ja schon ein paar Mal geredet. Was genau wird da gemacht?
Also nochmal, Kompensation läuft so, dass das in der Schweiz emittierte CO2 im Ausland oder auch in der Schweiz, aber hauptsächlich im Ausland mit Klimaschutzprojekten kompensiert wird.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, indem die Windenergie in Indien gefördert wird oder die Abholzung im Amazonas gestoppt wird. Oder es werden auch Biogasanlagen in der Schweiz gefördert oder zum Beispiel auch energieeffiziente Kocher in Ghana.
Ja, und das tönt ja alles vernünftig.
Genau, das tönt alles vernünftig. Auf den ersten Blick ist das vernünftig, aber schauen wir uns mal an, wer für den Bündner Mineralwasserhersteller diese Kompensationsgeschäfte abwickelt und vor allem, wie sie das tun. Es handelt sich um die Firma Swiss Climate. Das ist eine Firma mit Sitz in Bern, in Zürich, in Wallis, in Genf, in Hamburg. Swiss Climate macht sogenanntes CO2-Management.
CO2-Management. Gibt es da auch CO2-Manager?
Es gibt auch CO2-ManagerInnen, die gibt es. Und CO2-ManagerInnen, das sind Personen, die Firmen bei ihrer Klimastrategie helfen, also eine Klimastrategie ausarbeiten. Dann erstellen sie eine CO2-Bilanz und als nächstes legen sie die Maßnahmen fest, die getroffen werden müssen. Und dann suchen sie sich ein Label aus. Welches Label kriegt diese CO2-Maßnahme? Und am Ende werden dann auch die Kommunikationsmaßnahmen festgelegt. Also das macht ein Klimamanager, eine Klimamanagerin. Du könntest dich bewerben.
Ich könnte. Und dann kommt ja etwas raus wie klimaneutral von der Quelle bis zu dir.
Genau, das kommt dann hinten heraus. Diese CO2-ManagerInnen bei Swiss Climate legen dann auch gemeinsam mit dem Kunden fest, welches Label angestrebt wird, ob CO2-Neutralität, ob CO2-optimiert oder nur CO2-Footprint. Also man kriegt auch ein Label, wenn man nur den eigenen Footprint, also den eigenen Abdruck einmal berechnen lässt. Und das alles soll, so die Webseite von Swiss Climate, dienen einer positiven Außenwirkung und einer glaubwürdigen Kommunikation.
Okay, das meiste wird jetzt also über Klimaschutzprojekte kompensiert. Was ist denn über diese Klimaschutzprojekte bekannt?
Ich kann vielleicht zwei Beispiele geben. Sie sind durchaus repräsentativ. Ein Beispiel wäre Abholzung stoppen in Pará in Brasilien. Das ist ein Projekt in einem Bundesstaat in Brasilien, im Bundesstaat Pará, und da wird eben die Entwaldung gestoppt. Und durch das Stoppen dieser Entwaldung werden, das steht jetzt auf der Webseite von Swiss Climate ganz exakt, 72.338 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Also rein indem man die Existenz eines Waldes erhält, wird etwas vermieden. Es tönt für mich nicht sehr einleuchtend.
Nicht wahnsinnig einleuchtend? Und was ist denn das zweite Beispiel?
Das zweite Beispiel ist ein bisschen einleuchtender. Es geht um energieeffiziente Kocher in Ghana.
Ah ja, von den energieeffizienten Kochern in Ghana haben wir ja schon in einer anderen Folge gesprochen.
Haben wir bereits gesprochen, genau. Und bei diesen energieeffizienten Kochern geht es darum, dass sie eben, dass eben der Brennholzbedarf reduziert wird, und da sollen jetzt CO2-Emissionen von fast, ich zitiere, fast 3 Millionen Tonnen reduzieren. Auch hier erfahre ich eben nicht, welche Annahmen da zugrunde liegen. Es ist unklar, ob bei diesen Projekten die Ziele auch erreicht werden. Und vor allem, es wird hier bei notwendigen und auch, muss man sagen, sehr geringen Pro-Kopf-CO2-Emissionen eingegriffen. Es wird eingegriffen bei den Ärmsten der Armen, also bei Menschen im Amazonas, bei Menschen, die irgendwo im ruralen Ghana leben. Und es geht hier nicht darum, die SUVs in unseren Städten oder sogar vielleicht in den Städten von Ghana oder in den Großstädten von Ghana oder von Brasilien zu reduzieren. Es geht auch nicht darum, zum Beispiel den Ausstoß der Schifffahrt von aller Schiffe, die unter panamesischer Flagge übers Meer fahren und so weiter, zu reduzieren. Nein, es wird hier bei den Ärmsten der Armen eingesetzt. Dafür, dass wir hier, um es etwas zugespitzt zu sagen, uns den Luxus leisten können, das mit Kohlensäure angereicherte Wasser eines Bündner Mineralwasserherstellers kaufen zu können.
Ja, und das alles ist also Greenwashing, würdest du sagen?
Das ist nicht alles Greenwashing, aber es ist eben über weite Strecken unklar, wie das Ganze eben passieren soll. Es gibt bei diesem Bündner Mineralwasserhersteller ganz klare, reale Reduktionsziele von CO2, Ersatz von Lastwagen, Solarstrom, all das ist real und kein Greenwashing. Auch Kompensation könnte ganz real sein, auch Kompensation könnte etwas Reales sein, aber dann braucht es tatsächlich Transparenz, und zwar totale Transparenz, und es braucht auch soziale Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass hier die Ärmsten der Armen als CO2-Senken verwendet werden, beziehungsweise ihre natürliche Umgebung, in der sie leben. Das halten nicht nur ich, sondern auch viele Expertinnen für schwierig, dass hier im globalen Rahmen Luxusemissionen im Norden mit notwendigen Emissionen im Süden auf dem Buckel der Armen kompensiert werden.
Kommen wir doch nochmal schnell zu Swiss Climate zurück. Was ist das für eine Firma? Was will sie?
Swiss Climate versteht sich als globaler Anbieter von Dienstleistungen im Klimabereich. Davon gibt es Dutzende Mitbewerber auch in der Schweiz. Sie alle machen CO2-Management. Etwas besonders bei Swiss Climate ist, dass im Verwaltungsrat eine nicht unbekannte Persönlichkeit sitzt, nämlich Christian Jürgen Ahrenkiel. Christian Jürgen Ahrenkiel ist ein deutscher Reeder mit sehr vielen Adressen auf der ganzen Welt. Er wohnt unter anderem aber auch in Bern. Er verfügt über die Ahrenkiel Investment über ein Vermögen von geschätzt 300 bis 400 Millionen Franken. Das sind die Schätzungen von Bilanz. Und er hat ungefähr 80 Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs, allesamt Containerschiffe, so viel muss gesagt werden.
Und jetzt musst du mir nur noch sagen, dass Ahrenkiel und Swiss Climate an der gleichen Adresse eingetragen sind.
Genau so ist es. Beide Ahrenkiel und Swiss Climate sind an der gleichen Adresse eingetragen, also der Reeder und das CO2-Management, beide an der Taubenstraße 12 in Bern. Es ist eine sehr noble Adresse, by the way. Im Verwaltungsrat sitzt auch Philipp Adrian Ahrenkiel, der wiederum in der Ahrenkiel Investment einen Sitz hat. Beide Ahrenkiels haben als Reeder natürlich ein Interesse am Thema Klimakompensation, weil die Schifffahrt, wir wissen das, für mindestens 4-5% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, nicht zu sprechen von den anderen Emissionen, die die Schifffahrt eben auch noch verursacht.
Ja, und damit sind wir auch schon mitten beim Thema Greenwashing. Eines vorneweg, es gibt verschiedene Definitionen von Greenwashing. Die häufigste ist aber, dass Greenwashing eine Strategie ist zur gezielten Verbreitung von Desinformationen, um ein Image ökologischer Verantwortung zu schaffen.
Du hast das jetzt ja alles recherchiert, Céline. Das heißt jetzt, es muss eine Intention dahinter sein, es muss darum gehen, Menschen wirklich bewusst in die Irre zu führen.
Ja, nein, so einfach ist das nicht. Wichtig ist, dass mit Desinformation nicht zwingend die Unwahrheit gemeint ist. Greenwashing ist es nicht nur, wenn eine Firma aktiv lügt. Oft sind die grünen Behauptungen des Unternehmens sogar wahr. Das Kerngeschäft der betroffenen Firma ist allerdings meist nicht umweltfreundlich. Mit anderen Worten, die Unternehmen lenken von anderen Problemen, die ihre Produkte verursachen, ab.
Aber immer noch ist das ein etwas absichtliches Ablenken, wenn ich das richtig verstehe. Also eine Absicht muss doch irgendwie dahinter sein.
Hier schon, aber wenn zum Beispiel ein Kleidergeschäft damit wirbt, dass die Hemden aus Bio-Baumwolle hergestellt sind und die das dann auch wirklich sind, ist das ja eigentlich eine gute Sache.
Da kann man nichts dagegen haben.
Kann man nichts dagegen haben. Es gibt aber auch hier die andere Seite der Medaille. Eventuell sind nur ein Bruchteil der Hemden aus Biobaumwolle. Und es ist vielleicht auch so schneller vergessen, dass auch Biobaumwolle hohen Wasserverbrauch hat. Oft mit Kinderarbeit gewonnen wird, dass es miserable Arbeitsbedingungen gibt in der Baumwollindustrie. Ich glaube, mein Punkt ist, es geht nicht dringend nur um die Intention, sondern um das Gefühl, das am Schluss vermittelt wird.
Oder um auf mein Beispiel zu kommen mit dem Mineralwasser, ich frage mich dann nicht mehr, muss ich jetzt eigentlich Mineralwasser trinken oder könnte ich eigentlich auch Leitungswasser trinken?
Genau, es wird uns die Illusion verkauft, nichts ändern zu müssen und darum tun wir es auch nicht.
Wir kaufen weiterhin Mineralwasser, obwohl wir es eigentlich gar nicht bräuchten, halten also am bestehenden System fest, weil wir im Glauben gelassen werden, dass wir die Klimakrise so besiegen werden.
Ja, die Definition von Greenwashing ist so schon sehr breit. Schlussendlich sind die Grenzen fließend. Zu sagen, jedes Produkt, das sich nachhaltig nennt, sei grün gewaschen, macht auch keinen Sinn. Und die Unternehmen anzukreiden, die es wenigstens versuchen, anstatt die, die gar nichts machen, ist sicher auch nicht zielführend. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es nicht reicht, wenn man die gleichen Produkte, die gleiche Menge an Produkten einfach in grün kauft.
Ja, vielleicht darf man auch nicht einfach immer alles glauben. Vielleicht ist ein guter Anfang einfach nur schon mal die Strategien der Unternehmen zu kennen. Und da hast du ja bereits verschiedene Strategien angesprochen. Ich glaube, das erste haben wir jetzt geklärt. Es geht ums Verfälschen von Tatsachen, ein bisschen Schwindeln über Bilanzen mit unseriösen oder selbst erfundenen Labels. Was ist das zweite, Selin?
Ja, das zweite wäre dann das Hervorheben von grünen Eigenschaften eines bestimmten Produktes. Und dann drittens gibt es noch die irrelevanten Aussagen. Wenn zum Beispiel ein Haarspray keine FCKW drin hat, was auch gesetzlich schon verboten ist. Viertens gibt es auch noch die Strategie, ein Produkt mit einem noch umweltschädlicheren Produkt zu vergleichen. Und fünftens machen Unternehmen teilweise auch vage Aussagen. Sie schreiben zum Beispiel, dass sie CO2-neutral werden, ohne Datum. Oder vag sein kann man auch mit Begriffen wie biologisch abbaubar oder umweltfreundlich, die keine allgemeingültige Definition haben.
Da sind die Unternehmen offenbar sehr kreativ unterwegs und man kann sagen, dass hier der Wille der Menschen, möglichst nachhaltig zu leben, manchmal auch schamlos ausgenutzt wird. Einen haarsträubenden Fall hast du dir ein bisschen genauer angeschaut, Selin. Der wurde vor wenigen Wochen publik und er betrifft, wie könnte es anders sein, einmal mehr Big Oil.
Genau, ExxonMobil, Chevron, Shell und BP. Von Investigators des US-Repräsentantenhauses wurden die untersucht, wegen Greenwashing. Und da wurden Mitte September Dokumente veröffentlicht. E-Mails, interne Präsentationen, insgesamt 226 Seiten. Schlussendlich ist es auch nicht überraschend, was die Dokumente zeigen. Im Gegensatz zu ihren Versprechen haben die Unternehmen für fossile Brennstoffe ihr Geschäft nicht darauf ausgerichtet, sich zu Unternehmen für emissionsarme und erneuerbare Energien zu entwickeln. Sie haben sich einer langfristigen Zukunft mit fossilen Brennstoffen verschrieben.
Sie haben angegeben, sie würden sich in Richtung grün entwickeln, aber tatsächlich in Realität bleiben sie bei den fossilen Brennstoffen. Was steht denn genau in diesen Dokumenten des US-Repräsentantenhauses drin?
Sie zeigen, dass Unternehmen versuchen, sich von vereinbarten Klimazielen zu distanzieren, dass sie sogar zugaben, dass sie die Öffentlichkeit mit angeblichen Umweltbemühungen an der Nase herumführen und sich sogar wünschten, dass kritische Aktivisten von Bettwanzen befallen würden. Es ist ein krasses Beispiel, aber leider nicht das einzige.
Jetzt ist es so, dass immer mehr Menschen in Umfragen angeben, dass sie bereit sind, mehr Geld auszugeben für nachhaltigere Produkte. Eine Umfrage in der EU hat gezeigt, dass 79% aller Konsumentinnen und Konsumenten bereit wären, für nachhaltige Produkte mehr zu zahlen. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass mehr Umweltbewusstsein eigentlich auch kapitalisiert werden könnte, einfach durch höhere Preise.
Eine Studie vom International Consumer Protection and Enforcement Network der Europäischen Union aus dem letzten Jahr kommt zum Schluss, dass in 42% der Fälle die Behauptungen übertrieben waren, falsch oder irreführend und dass sie nach den EU-Vorschriften als unlautere Geschäftspraktiken eingestuft werden könnten.
42%.
42% und es gibt noch krassere Zahlen. Ein Bericht vom New Climate Institute in Zusammenarbeit mit Carbon Market Watch hat die Netto-Null-Ziele von 25 der weltweit größten Unternehmen untersucht. Darunter Google, Amazon, die Deutsche Post, IKEA oder Novartis.
Es kommt wahrscheinlich jetzt so, wie ich es befürchte. Das Urteil ist vernichtend.
Ja, die Versprechen dieser Unternehmen sind im Grunde nicht viel wert. 12 der 25 untersuchten Unternehmen haben kein Zieljahr für ihr Netto-Null-Ziel angegeben. Und der Rest, die 13 Unternehmen mit einem klaren Netto-Null-Ziel, verpflichten sich im Schnitt nur zu 40% Reduktion von CO2 ab 2019 über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, anstelle der 100%, die sie offiziell angeben.
Also kein einziges dieser Unternehmen hat brauchbare Ziele, obwohl sich alle zu Netto Null verpflichtet haben.
Ja, die AutorInnen dieser Studie bewerten die Verlässlichkeit von 21 der Unternehmen als gering oder sehr gering. Und die Unternehmen haben auch auf diesen Bericht reagiert und sie widersprechen den Ergebnissen einfach mal und kritisieren etwa die Methodik.
Ja, die Unternehmen machen also nichts oder viel zu wenig. Sie werden nicht, wie sie versprechen, nachhaltiger, sondern sie halten nach wie vor an ihrem Businessmodell fest. Da hat unsere Wirtschaft ja ein fundamentales Problem und über dieses Problem haben wir mit Irmi Seidel gesprochen. Irmi Seidel ist Ökonomin am Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft. Sie lehrt unter anderem auch an der Universität Zürich und sie forscht zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Einer Wirtschaft, die ohne Wachstum auskommt und darum auch kein Greenwashing braucht. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie oft sie bei ihren täglichen Einkäufen denn eigentlich Produkten begegnet, bei denen sie so etwas wie Greenwashing vermuten muss.
Eigentlich in relativ vielen Fällen. Also wenn es etablierte Labels sind, dann habe ich ein gutes Gefühl. Die haben sich entwickelt, da sind die Kontrollen auch streng. Also das Bio-Label, Fisch kaufe ich jetzt nicht, aber wäre jetzt auch so etwas. Dann zum Teil Textilien, habe ich auch ein gutes Gefühl. Also ich denke, das ist die Frage, gibt es Labels, die gut abgesichert sind, die Erfahrung haben, wo es Kontrollen gibt, dann habe ich ein besseres Gefühl. Ansonsten muss man sich schon, bin ich vorsichtig. Und dann gibt es auch so Produkte wie zum Beispiel Plastiksäckchen, wo drauf steht, die sind kompostierbar, aber wir wissen inzwischen, dass es Erdölprodukte drin sind. Also da, aber das ist sehr schwierig, weil erst durch irgendwie Zeitungshinweise, Lektüre hat man das verstanden. Und hier finden tatsächlich relativ unseriöse Werbung für ökologische Produkte findet hier statt.
Das heißt, Sie vertrauen auf Labels und auf Kontrollen, die von außen gemacht werden. Und sie vertrauen auch auf gesicherte, kontrollierte Labels, weil auch Labels werden ja heute relativ freihändig vergeben.
Ja, die werden freihändig vergeben und es gibt einen ziemlichen Labelwald. Und man muss aufpassen, auf welche Labels. Aber es gibt inzwischen auch so Webseiten, wo man schauen kann, was die Labels beinhalten. Und also ich bin eher zuversichtlich immer so oder sicher bei etablierten Labels, wo vielleicht eben Umweltorganisationen oder irgendwie so TÜV in Deutschland zum Beispiel mitgemacht haben, dann habe ich eigentlich meistens ein Vertrauen, ja.
Wenn Sie das als Wirtschaftswissenschaftlerin anschauen, die Sie ja sind, betrachten, wie beurteilen Sie die Tendenz, dass eben immer mehr Produkte grüner werden? Ist das grundsätzlich eine positive Entwicklung?
Ja, natürlich ist das eine positive Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, die wir unbedingt brauchen, weil es ist ja Produktion und Konsum. Das geht einher und das ist ja das, was in einen enorm hohen Ressourcen- und Energieverbrauch bedeutet. Und bislang gab es kaum irgendwelche Einflüsse auf Produkte, wie die gestaltet sind, weil Umweltressourcen sehr günstig sind, weil vieles nicht reguliert ist. Also in jedem Fall ist es positiv, wenn Produkte grün werden. Allerdings geht es zum Teil nicht so schnell, wie es gehen sollte, weil zum Beispiel auch Regulierungen fehlen oder weil die Konsumenten nicht informiert sind oder auch nicht möchten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, dass es nicht so schnell geht, dass es halt vielleicht mehr kostet. Das ist wichtig. Gleichzeitig ist aber zentral, dass es ein weniger gibt, weil der Konsum, den wir heute haben, immer noch eben sehr hoch ist, einen hohen Ressourcen- und Energieverbrauch hat. Und ich will nur Beispiel zeigen oder verdeutlichen, dass da wirklich ein hoher Energie- und Ressourcenverbrauch einhergeht. Die Schweiz hat in Europa den höchsten Abfallaufkommen, Siedlungsabfallaufkommen. Und da sieht man ja, man kauft die Sachen und irgendwann muss das dann wieder entsorgt werden. Und das sind einfach sehr große Mengen. Und das verdeutlicht, dass da immer eben Energie und Ressourcen dahinter sind. Und wir müssen grundsätzlich halt einen geringeren Ressourcen- und Energieverbrauch anstreben.
Es ist Ihr großes Thema, Irmi Seidel, die sogenannte Postwachstumsgesellschaft. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zuerst nochmal zu diesen grünen Produkten. In denen steckt ja auch das Versprechen, auch in den green gewaschten Produkten steckt ja das Versprechen, dass eben eigentlich alles, was heute schon ist, an Wachstum, an Komfort und an Lebenshaltung, so weitergehen kann, aber einfach auf grün.
Ja, wir haben inzwischen Daten, viele Auswertungen von Untersuchungen, so in den letzten 2-3 Jahren, die gemacht wurden, Untersuchungen, die zeigen, dass es keine oder kaum eine wesentliche, absolute Entkopplung zwischen Energie, Ressourcenverbrauch und auch Emissionen im Vergleich zu Wachstum gibt. Das heißt, mit Wirtschaftswachstum geht immer ein Ressourcen- und Energieverbrauch einher. Das ist bei allem. Also ob man jetzt Tische produziert oder Lebensmittel oder auch Dienstleistung, eine Bankleistung zum Beispiel, das bedeutet Energie- und Ressourcenverbrauch. Und wenn jetzt mehr produziert wird, dann heißt es auch, dass mehr Energie und Ressourcen verbraucht werden. Und es gibt keine absolute Entkopplung, das in Spezialfällen. Und damit gibt es auch kein grünes Wachstum. Man kann sagen, okay, es gibt mehr grüne Produkte, aber es gibt keine, mit diesem Wachstum gibt es keine Reduktion des Energie- und Ressourcenverbrauchs und schon gar nicht ausreichend, was wir bräuchten.
Es gibt keine absolute Entkoppelung, aber gibt es doch immerhin eine graduelle, eine relative Entkoppelung?
Ja, wir können in verschiedenen Bereichen relative Entkopplungen sehen, aber relative Entkopplung bedeutet ja immer noch Wachstum. Das heißt einfach, dass es weniger wächst als die Menge, die produziert wird. Also beispielsweise nehmen wir Textilien, die Menge an Textilien, die produziert wird, wächst und der Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch und Umweltverschmutzung wächst auch, aber nicht so viel wie die Menge, die produziert wird. Und das ist relative Entkopplung. Aber wir haben ja da immer noch ein Wachstum. Und natürlich jetzt im Textilbereich sowieso, aber auch in anderen Bereichen bräuchten wir natürlich eine Reduktion des Umweltverbrauchs, also des Wasserverbrauchs, des Chemikalienverbrauchs, Energieverbrauch und so weiter. Und das zeigt deutlich, ja, eine relative Entkopplung ist nett, aber ewig nicht ausreichend, um die Probleme zu lösen, die wir haben.
Ewig nicht ausreichend? Warum, Irmi Seidel?
Ja, weil wir natürlich enorme Reduktionsaufgaben haben. Also wir müssen defossilisieren. Das heißt, wir müssen aus der fossilen Energie raus. Und immer noch und seit Jahren schon beträgt der Anteil der fossilen Energie an unserem Energieverbrauch 80%. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, da rauszukommen. Das heißt, diese 80% fossile Energie werden wir nicht ersetzen können und vor allem nicht auf kürzere Frist mit erneuerbaren Energien. Das heißt, wir müssen auch den Energieverbrauch reduzieren. Also hier, wir haben wirklich eine große Aufgabe. Aber es betrifft auch ganz viele andere Ressourcen. Es betrifft den Wasserverbrauch, es betrifft Chemikalienverbrauch, es betrifft Baumwollanbau zum Beispiel für Textilien und sehr viele Bereiche, wo wir wirklich reduzieren müssen und nicht ein geringeres Wachstum haben müssen. Also man geht davon aus, dass auch der Ressourcenverbrauch, wohl organische Ressourcen wie jetzt Baumwolle oder Lebensmittel oder Bäume, aber auch anorganische Ressourcen wie Metalle zum Beispiel oder Steine, dass wir das auch um 80-90% reduzieren müssten, um auf einen Fußabdruck von 1, ökologischen Fußabdruck von 1 zu kommen.
Jetzt leuchtet das ein, nur sagen natürlich alle Ökonomen, Mainstream-Ökonomen, genau das Gegenteil. Sie sagen, genau das Wachstum ist eigentlich Voraussetzung dafür, dass wir unsere Wirtschaft grüner, nachhaltiger machen können, weil wir damit die Ressourcen generieren, die wir eben brauchen, um diesen Umbau zu leisten.
Achtung, Achtung, die Ressourcen generieren. Sie sprechen jetzt von den finanziellen Ressourcen, nicht von den ökologischen Ressourcen.
Ich rede von den technischen und von den finanziellen Ressourcen, ja.
Ja, technische Ressourcen sind halt Innovationen und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es besteht oft diese Annahme oder dieses Vorurteil, dass wenn wir kein Wirtschaftswachstum hätten, wir auch keine technischen Innovationen haben. Und sehr oft wird dieses Bild vermittelt, als wäre das dann eine Gesellschaft, die stagniert, die nichts mehr weiterentwickelt. Und das ist natürlich ziemlich blauäugig, denn die Gesellschaft entwickelt sich immer weiter, es sind Probleme und Menschen lösen Probleme, egal ob sie jetzt Wirtschaftswachstum haben oder nicht. Das sehen wir ja auch in Ländern, das haben wir auch zum Beispiel in der Covid-Krise gesehen. Da hat es ja sehr viele Innovationen gegeben, um die wirtschaftlichen Probleme, die entstanden sind, zu lösen. Das heißt, die Kreativität der Menschen besteht weiterhin und vielleicht wird sie sogar angeregt. Das ist das eine. Das zweite ist die finanziellen Ressourcen. Finanzielle Ressourcen sind natürlich ganz was anderes als ökologische Ressourcen. Und in der Mainstream-Ökonomie schaut man nicht an oder erkennt man nicht an, dass Ressourcen tatsächlich erschöpft werden können und auch in einem Ausmaß knapp, dass sie ökologische Systeme unwiederbringlich schädigen können, sondern man geht davon aus, man kann alles restaurieren, man kann alles wiederherstellen. Und diese Vorstellung eben, dass ganze ökologische Systeme zusammenbrechen können zum Beispiel, das ist in der Mainstream-Ökonomie nicht vorhanden. Und wir hatten in der Ökonomie jetzt lange diese Debatte von der sogenannten Kasnetzkurve, das ist genau das, was Sie angesprochen haben, diese Idee, dass mit größerem wirtschaftlichem Reichtum auch finanzielle Mittel vorhanden sind, um Probleme zu lösen. Das hat zum Beispiel in der Schweiz mit der Abwasserreinigung natürlich funktioniert. Wir haben ein super Wasserreinigungssystem in der Schweiz, weil wir es uns leisten können und konnten, überall Abwasserreinigungsanlagen zu installieren. Also da hat tatsächlich mit finanziellen Mitteln hat man die ökologische Qualität verbessern können. Und das sehen wir auch irgendwie vielleicht noch bei Kaminen, wo man Filteranlagen einbaut. Aber sobald es zum Beispiel um CO2 geht, wo man keine Filteranlagen hin tun kann, sehen wir auch mit wirtschaftlichem Wachstum keine Entkopplung. Oder wir sehen zum Beispiel beim Bodenverbrauch. Der Bodenverbrauch, den kann man nicht irgendwie mit technischen Mitteln wiederherstellen oder reduzieren, sondern wir haben in der Schweiz einfach einen starken Siedlungsflächenwachstum mit dem Wirtschaftswachstum. Also da sieht man sehr deutlich, diese Entkopplungsmöglichkeiten, die sind sehr begrenzt und in der Regel begrenzen sie sich darauf, wo man technische Möglichkeiten hat. Also man mit Geld irgendwie Filteranlagen und sowas einbauen kann, dann kann man tatsächlich den Ressourcen, die Umweltwirkungen reduzieren. Aber wir haben immer noch einen starken Ressourcenverbrauch.
Sie reden ja, Emi Seidel, von einer Postwachstumsgesellschaft und nicht von einer Postwachstumsökonomie, weil Sie eben darauf hinweisen auch, es braucht um solche Wachstumsreduktionen oder auch ein Nullwachstum zu haben, auch eine gesellschaftliche Transformation. Und die weist jetzt weit darüber hinaus, dass wir einfach immer grünere Produkte kaufen sollen.
Ja, also uns geht es wirklich in einem ersten Schritt vor allem um Wachstumsunabhängigkeit. Unsere Gesellschaften sind von Wirtschaftswachstum abhängig. Das ist erst seit den 50er Jahren so. Und die Gesellschaft und die Wirtschaft ist so aufgebaut worden, dass sie auf Wirtschaftswachstum gründet. Und auf dieser Annahme und auf dieser Abhängigkeit basieren wir heute weiterhin. Und jetzt haben wir aber abnehmende Wachstumsraten und das kreiert Probleme. Und deshalb sehen wir eine wichtige Aufgabe darin, diese Wachstumsabhängigkeiten deutlich zu machen und in auf verschiedenen Ebenen darauf hinzuwirken, dass wir wachstumsunabhängiger werden. Weil wenn wir nicht wachstumsunabhängig sind, auch in wirtschaftlichen Krisen in große Probleme laufen. Das haben wir in der Covid-Krise gesehen, plötzlich bricht das Wirtschaftswachstum ein und es ist eine große Krise mit Arbeitslosigkeit und fehlenden Finanzen und Sozialversicherung, die gefährdet ist und so weiter. Und es ist in unseren Augen sehr zentral, dass wir uns dieser Abhängigkeiten bewusst werden und überlegen, wie können wir Bereiche, die ganz wichtig für die Gesellschaft und für die Wirtschaft sind, umgestalten, damit man nicht mehr vom Wirtschaftswachstum abhängig ist.
Und wie soll das geschehen? Wir denken ja alle in Kategorien, wo eben Überschüsse, die kreiert werden, wieder reinvestiert werden in neue Finanzkreisläufe, in neue Produkte, in neue Investitionen und so weiter, damit das Ganze vorwärts geht. Jetzt sagen Sie, nein, das soll nicht so sein. Wie soll das denn gehen?
Naja, da gibt es sehr viele Bereiche. Wir müssen uns wirklich anschauen, wo bestehen diese Wachstumsabhängigkeiten? Ist es jetzt ein Unternehmen oder ist es zum Beispiel die öffentliche Hand durch die Abhängigkeit von steigenden Steuereinnahmen oder die Sozialversicherung? Und jetzt zum Beispiel, wenn wir Unternehmen anschauen. Es gibt viele Unternehmen, die müssen nicht wachsen. Und das sind aber Unternehmen, das sind keine börsennotierten Aktiengesellschaften. Wir haben diese Wachstumsdynamik, diese Wachstumsabhängigkeit haben wir bei börsennotierten Aktiengesellschaften und bei anderen Unternehmen viel weniger. Also wir müssen jetzt hier wirklich auch differenzieren. Und wenn Sie jetzt fragen, wo könnte man ansetzen, dann ist ein Ansatzmöglichkeit eben zum Beispiel Unternehmensformen zu fördern, die nicht auf Wachstum ausgerichtet sind. Und es sind zum Beispiel Stiftungen oder Genossenschaften. Oder man überlegt jetzt auch, eine neue Unternehmensform einzuführen, die nicht profitorientiert ist. Also hier gibt es gut Möglichkeiten. Und wir sehen, wenn wir in dieses Thema einsteigen, dann sehen wir, dass Unternehmen auch oft wachsen und eigentlich Kosten damit verbunden sind. Also das ist oft nicht ökonomisch. Also beispielsweise im Bausektor, im Neubau, der ja enorm wächst in der Schweiz. Überall wird neu gebaut. Aber allein im Neubau verdient kein Unternehmen etwas. Sondern die verdienen in anderen Bereichen, in der Projektierung, in der Vermietung, in der Architektur und so weiter. Und jetzt ist wirklich die Frage, wieso bauen wir so viel neu, wenn niemand was verdient? Und da haben wir sicher ganz fundamentale Denkbarrieren. Es lernt niemand im BWL-Studium, wie man mit einem Unternehmen umgeht, das nicht wächst, sondern die gehen davon aus und denen wird gesagt, das Unternehmen wächst immer und sie lernen Strategien zu formulieren für Unternehmen, die ständig wachsen. Also hier hätten wir einen riesengroßen Bedarf, die Ausbildung zum Beispiel in der BWL, in der Betriebswirtschaftslehre, zu erweitern und zu erneuern. Sind Unternehmen. Dann gibt es zum Beispiel die Sozialversicherung. Und das ist kein einfaches Thema, weil die
Sozialversicherung. Wollte ich gerade sagen, die Sozialversicherungen sind ja dann nochmal ein anderes Kapitel.
Ja, die beruhen auf dem Wachstumsgedanken, wobei hier müssen wir auch wieder unterscheiden, die Pensionskassen stärker als die AHV. Denn die Pensionskassen gehen davon aus, dass sie auf dem Markt mit den Kapitalanlagen Gewinne erzielen können. Und die machen ja dann einen Teil des Altersguthabens aus. Also man geht sogar davon aus, dass bis zu 60% des Altersguthabens, das man hat, wenn man in Pension geht, wenn man in Rente geht, auf dem Kapitalmarkt erwirtschaftet wird. Und der Kapitalmarkt, der bringt natürlich nur hohe Erträge, also hohe Dividenden, Aktien, Kurssteigerungen, wenn die Wirtschaft wächst. Und da sehen wir sehr deutlich, wie die Abhängigkeit besteht. Und die ist natürlich in der Schweiz jetzt mit der starken zweiten Säule, die ist recht groß. Und weil diese Wachstums Erwarten rückläufig sind und auch sehr stark schwanken, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind die Pensionskassen in einem großen finanziellen Druck. Und deshalb haben wir auch diese regelmäßigen Debatten um Senkung von Umwandlungssätzen. Die AHV ist auch wachstumsabhängig, aber zu einem etwas geringeren Ausmaß, weil sie ja nicht auf den Kapitalmarkterträgen basiert.
Das heißt, es braucht hier einen fundamentalen Systemwechsel. Aber es heißt auch auf der Ebene des Konsums, dass es in Richtung einer suffizienteren Lebensweise gehen muss, weil auch das individuelle Wachstum natürlich ziemlich drastisch begrenzt werden muss.
Wenn wir die planetaren Grenzen einhalten wollen, beziehungsweise die Überschreitungen, die wir schon haben, rückgängig machen wollen, dann muss der Ressourcenverbrauch deutlich sinken, Ressourcen- und Energieverbrauch und dann eben auch die Emissionen. Wir haben aber einen großen Spielraum, das in einer Weise zu machen, die uns gleichwohl die grundsätzlichen Bedürfnisse befriedigt und auch eine Lebensqualität gibt. Denn die heutige Wirtschaft und das heutige Konsumausmaß schafft ja auch große Probleme für die Menschen. Also das sind gesundheitliche Probleme durch unsere Ernährungsweise, die auch auf Wachstum basiert. Das ist ein großer Stress, das ist Zeitmangel. Und um die Qualität, Lebensqualität heute zu erhöhen in unseren reichen Ländern, brauchen die Menschen eigentlich mehr Zeit, mehr Ruhe, Erholung für Gesundheit und so weiter. Das heißt, eine Reduktion dieses Übermaßes, das wir heute konsumieren, kann uns in den meisten Fällen eigentlich sogar zum größeren Wohlergehen werden.
Also nicht eine Verzichtsgesellschaft unter den Prämissen einer Postwachstumsgesellschaft, sondern eine Gewinngesellschaft.
Ja, ich meine, das ist immer so eine Geschichte, was ist Gewinn und was ist Verzicht und was betrachtet man als was. Ich glaube, bei diesem Verzicht müssen wir wirklich immer fragen, worauf verzichten wir heute schon und was gewinnen wir? Wir verzichten inzwischen auf Trinkwasser, das frei von Chemikalien ist, frei von Pestiziden, frei von Stickstoff. Also wir verzichten darauf, dass unsere Kinder einfach irgendwie frei rauslaufen können, weil es überall Autos hat und so weiter. Und dann ist die Frage, was könnte man gewinnen und wie könnte man es anders gestalten? Und wir haben auch enorme Verschwendungen in unserer Gesellschaft. Also 30% der Kleidung, die global produziert wird, kommt nie auf den Markt, sondern wird verscherbelt, verschreddert, verbrannt. Also enorme Verluste. Wir haben Kleidung inzwischen, die nach 10-mal Waschen auseinanderfällt oder keine Form mehr hat. Dann ist es vielleicht besser, man kauft weniger mit einer größeren Qualität. Ich glaube, wir müssen uns solche Dinge auch klar machen, um zu sehen, wie ein anderes Leben aussehen könnte.
30% aller Lebensmittel auf der Welt werden weggeschmissen oder vermodern. Auch da wäre einiges an Potenzial vorhanden. Jetzt ist ja trotz allem, wenn man von dieser Postwachstumsgesellschaft spricht, Irmi Seidel, hängt dem Ganzen so ein etwas unlustiger Beigeschmack an. Das Gefühl, nämlich, dass es immer weiter geht und dass es immer mehr wird, diese Illusion kommt an ein Ende und das macht viele Leute jetzt ein bisschen kopfscheu.
Ja, das sind natürlich schon fundamentale Veränderungen, wenn jetzt ständig man damit gerechnet hat, dass es wächst. Aber eigentlich wissen alle im Kopf, es kann nicht ewig wachsen. Man denkt vielleicht, ja, jetzt brauchen wir unbedingt die nächsten 10 Jahre, weil wir in einer ökonomischen Krise sind, brauchen wir noch Wachstum. Aber im Grunde genommen wissen wir, dass es nicht dauerhaft wachsen kann. Es sind die Menschen vielleicht, die irgendwie so an Durchbrecherstrategien denken. Also wir finden die technischen Lösungen, die uns von jeglichem energetischen Problem befreien, wie eben jetzt Kernfusion oder sonst. Und wenn wir das haben, dann werden wir von allen Knappheiten befreit sein. Da muss ich leider auch sagen, dass bei einer solchen Argumentation nur immer ein Problem angeschaut wird, jetzt zum Beispiel das ökologische, das Energieproblem, aber wir haben ja auch zum Beispiel das Biodiversitätsproblem. Und das Biodiversitätsproblem haben wir ja auch, weil wir einen hohen Energieeinsatz haben. Also wenn wir an die ganzen Ressourcenabbau denken, der Biodiversität zerstört, dann ist das ja nur möglich, weil wir einen hohen Energieeinsatz haben. Und solche Probleme haben wir natürlich noch nicht gelöst. Wir haben auch Abfallprobleme nicht gelöst und so weiter. Also was ich sagen möchte, ja, das gibt große Veränderungen. Wir erkennen aber, dass es eigentlich nicht immer wachsen kann. Und es geht eigentlich darum, wie können wir in dieser Veränderung auch wieder Lebensqualitäten herstellen und das Leben so gestalten, dass auch viele Bedürfnisse befriedigt werden. Und ich bin überzeugt, dass das möglich ist, denn wir leiden ja heute an sehr vielen Dingen von dieser Überflussgesellschaft, wo es immer schneller geht, immer höher, immer weiter, immer mehr. Wir haben große gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, weil viele Menschen einfach überfordert sind auch von dieser Situation, in der wir leben. Und aber auch belastet sind von der Aussicht des ökologischen Kollaps, was sehr viele Menschen jetzt innerlich sehr stark betrifft, vor allem Jugendliche. Wir haben diese Climate Anxiety, also Klimaangst, ist sehr verbreitet. Auch jetzt inzwischen in sehr vielen Ländern, wo Menschen sich fragen, ja, soll man überhaupt noch Kinder haben bei diesen Aussichten? Und das ist natürlich was ganz Fundamentales, wenn man eigentlich so etwas wie, man möchte Kinder, irgendwie Familie haben, wenn das Fundamentale hinterfragt wird. Ich meine, das ist ein fundamentaler Teil unserer Gesellschaft. Und wenn das hinterfragt wird, dann denke ich, sind wir einfach in einer sehr großen Krise.
In dieser Krise, um jetzt auf das Thema Greenwashing wieder zurückzukommen, versprechen eben Unternehmen mit ihren Produkten, die sie eben grün waschen, es kann immer so weitergehen, einfach ein bisschen grüner, und sie maskieren damit eigentlich das Wirtschaftswachstum, das sie ja jetzt ganz fundamental kritisieren. Würden Sie denn dafür plädieren, dass es eine Meldestelle gibt oder eine Instanz, wo man eben diese Gebilde oder diese Lügengebilde auch melden kann?
Ja, das ist natürlich überhaupt nicht einfach, das zu melden, weil man muss ja nachweisen, dass ein Produkt Emissionen hervorbringt oder Schäden, dann braucht man eben eine ökologische Lifecycle Assessment, also Lebenswegeanalyse und so weiter. Das ist nicht einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass der Staat sich noch stärker engagiert, jetzt zum Beispiel Labels festlegt, macht, wird ja schon oft gemacht. Also wir haben auch zum Beispiel im Baubereich haben wir Labels, die offiziell anerkannt sind. Das kann ich mir vorstellen. Ja, man kann vielleicht die Konsumentenverbände noch stärken, dass sie solche Fragen behandeln. Dazu muss man zum Beispiel sagen, dass der Konsumentenschutz in der Schweiz sehr schwach ist. Er hält keine öffentlichen Mittel oder sehr wenig. Das ist sicherlich ein Problem, weil sich damit der Konsumentenschutz mit solchen Themen kaum auseinandersetzen kann und eigentlich auf irgendwie Spenden angewiesen ist. Oder was sicherlich wichtig wäre, ist eine stärkere Behaftung von Unternehmen einzuführen, wenn sie die Umwelt schädigen. Wir haben ja in der Schweiz diese Debatte mit der Konzernverantwortungsinitiative gehabt, die ja auch solche Sachen aufgegriffen hätte, die am Stände mehr gescheitert ist. Aber jetzt haben wir wieder eine neue Diskussion, weil auf EU-Ebene es eine Lieferkettengesetz gibt, die eine stärkere Haftung von Unternehmen verlangen. Und das wird auch für Schweizer Unternehmen dann eine Bedeutung haben.
Die Frage ist ja die nach der Beweislast, oder? Wer muss eigentlich das, sage ich jetzt mal, die Klimakompatibilität und auch die Umweltkompatibilität eines Produkts beweisen? Und das wäre ja im Sinne auch der Konzernverantwortungsinitiative ein Punkt, wo man sagen kann, auf Verdacht hin muss ein Unternehmen offenlegen, dass das angebotene grüne Produkt auch tatsächlich grün ist.
Was Sie jetzt ansprechen, ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wir diskutieren in der Umweltökonomie und schon seit sehr langer Zeit von einer Umkehr der Beweislast. Und also schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und eigentlich wird gesagt, es wäre sinnvoller, eine eine Beweislastumkehr zu haben. Das heißt, nicht der Konsument oder Umweltverbände müssen beweisen, dass ein Unternehmen zum Beispiel die Umwelt zerstört hat, sondern ein Unternehmen muss beweisen, dass es die Umwelt nicht zerstört hat. Das gäbe natürlich eine ganz andere Haftungssituation und würde auch zu einer ganz anderen zu einem ganz anderen Verständnis von Aufsicht und von Verantwortlichkeit in Unternehmen führen. Es gibt in einzelnen Bereichen so eine Umkehr der Beweislast, aber leider viel zu wenig, und das ist etwas, was Umweltjuristen schon lange fordern.
Daran werden wir in dem Fall arbeiten müssen. Ganz herzlichen Dank, Irmi Seidel.
Dankeschön.
Ja, Irmi Seidel, Ökonomin am Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft jetzt. Selin, ein ziemlich dichtes Interview, da ist ja eigentlich einiges drin und eigentlich sehr viel mehr als eigentlich nur Greenwashing.
Da war sehr viel mehr drin als nur Greenwashing. Etwas, was mir jetzt gerade geblieben ist, ist, dass sie von diesem Glauben an die Durchbruchtechnologie gesprochen hat, von dem Glauben, dass irgendwann die Allheilmitteltechnologie kommen wird, die alles verändert. Und eben auch davon, dass wir von diesem Glauben wegkommen müssen.
Also diese Technologiegläubigkeit, über die haben wir ja in der letzten Episode auch schon gesprochen, als es um die Haltung von Männern wie eben Bezos, Musk und so weiter ging. Mir ist geblieben, dass Irmi Seidel aufgezählt hat, worauf wir alles heute eigentlich schon verzichten, dadurch, dass wir eben diese Wachstumsgesellschaft haben. Und ich habe mir dann überlegt, ja, worauf werden wir dann in Zukunft vielleicht verzichten müssen, wenn wir so weitermachen. Wir werden verzichten müssen auf Gletscher, wir werden verzichten müssen auf saubere Meere, wir werden verzichten müssen auf die Strände, die wir so sehr lieben, weil die nämlich geflutet werden. Wir werden verzichten müssen auf einige Wälder, weil die nämlich verdorren im Sommer. Wir werden verzichten müssen auf den Amazonas vielleicht, auf ein ganzes Urwaldgebiet mit allen Biodiversität, was dazugehört. Wir werden verzichten müssen auf Schnee im Winter. Wir werden verzichten müssen auf stabiles Wetter und so weiter und so fort. Und das alles nur wegen einer wachstumsgetriebenen Gesellschaft.
Ja, und damit es nicht so weit kommt, müssen wir etwas machen.
An dieser Stelle, wo es um Greenwashing geht, kann ich vielleicht sagen, es geht einfach darum, mal bei den Kaufentscheidungen genau hinzuschauen, sich zumindest informieren, bevor man etwas kauft.
Und vielleicht das Ding auch einfach nicht zu kaufen, das man da eigentlich kaufen will. Sich wirklich gut zu überlegen, brauche ich das wirklich oder könnte ich darauf auch verzichten, egal wie nachhaltig das Produkt ist.
Dafür bräuchten wir aber auch eine Gesellschaft, die eben nicht kaufen auf irgendeine Art und Weise belohnt, weil das Nicht-Kaufen kann ich ja nicht zeigen. Ich kann ja nicht irgendwie dir sagen, Selin, heute habe ich ein paar Turnschuhe nicht gekauft.
Das ist ja auch eine Art des Verzichts, die einem vielleicht etwas gibt, weil man vielleicht auch so dieses gute Gewissen hat, dass einem zum Beispiel ein Bündner Mineralhersteller geben will, indem man eine Flasche Mineralwasser kauft.
Aber natürlich geht es nicht nur um das eigene Verhalten, man muss eben auch gesellschaftlich irgendwie aktiv werden.
Ja, zum Beispiel könnte man das auf der Rechtsebene machen, wie es auch schon gemacht wird. Es gibt zum Beispiel in den USA Klagen gegen die Big Oil-Firmen. Zum Beispiel der Bundesstaat Minnesota, der Exxon verklagt, wegen Verstößen gegen das staatliche Gesetz über irreführende Handelspraktiken. Falsche Werbung und Betrug am Verbraucher, die in der Klage als Verzerrung und Lügen über die Klimawissenschaft bezeichnet werden. Es gibt auch weitere Klagen, regionale Klagen, die sich ihren Weg langsam durch die Gerichte bahnen, von Charleston in South Carolina über Boulder in Colorado bis Maui in Hawaii, versuchen Gemeinden, die Ölbranche zu zwingen, mit ihren enormen Gewinnen für die Schäden aufzukommen und die Klimakrise als das zu behandeln, was sie ist. Ein globaler Notfall.
Oder auch zu erwähnen, die Klage der Bewohnerinnen der indonesischen Insel Pau, die gegen den Zementkonzern Holcim klagen, weil sie ihn zur Verantwortung ziehen wegen der Emissionen, die Holcim weltweit verursacht und die dazu führen, dass der Meeresspiegel ansteigt. Also hier geht es ganz klar auch um Verantwortlichkeiten. Und, vielleicht können wir ergänzen, auch auf der Politikebene können entsprechende Rahmenbedingungen eben geschaffen werden, aber da sind wir erst am Anfang.
Ja, in der Schweiz zum Beispiel versuchte die Nationalrätin Isabelle Basquier mit einer parlamentarischen Initiative, dem Greenwashing den Riegel zu schieben, es zu verbieten. Ohne Erfolg. Der Vorstoß scheiterte diesen Sommer im Nationalrat mit der Begründung der Rechtskommission, es gebe keinen akuten Handlungsbedarf und ein Verbot von Greenwashing sei nicht praxistauglich.
Da sind wir zwei, Selin, anderer Meinung.
Wir sind anderer Meinung.
Und wir sagen, es gibt noch viel zu tun. Wir lenken euch nicht länger ab von dem, was zu tun ist und sind damit am Ende dieser Episode. Nächstes Mal geht es um die Frage, welche Gesellschaften, welche Infrastrukturen den anstehenden Veränderungen denn eigentlich gewachsen sind. Welche ökonomischen, welche sozialen, welche kulturellen Voraussetzungen braucht es, um nicht nur in der Klimakrise zu bestehen, sondern eben auch in der Gesellschaft?
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Johann Otten, Samuel Schläfli und Anna Fierz. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Céline Elber und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Wir sind zu finden auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und wo es auch immer gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Kritik, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch. Und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram.